Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schossainpur. Zu einem der definitiv größten Themen der letzten Wochen innerhalb der alternativen Medien, da es in den Mainstream-Medien noch gar nicht so groß aufgefasst wurde. Es geht um die RKI-Protokolle des Robert-Koch-Instituts, und zwar die ungeschwärzten Protokolle, die durch eine Investigativjournalistin veröffentlicht wurde und wir nun sehen können, was denn wirklich geschrieben wurde. Und wir wollen das mal heute durchgehen, denn es sind, ja gut, für manche Leute ist es nichts großartig Verwunderliches, denn es bestätigt nur, das kann man, denke ich, schon mal von Anfang an gleich sagen, dass das, was die sogenannten Covidioten, die Aluhutträger, die Verschwörungstheoretiker, die Rechtsradikalen, die Schwobler und die Querdenker von Anfang an gesagt haben, all diese sogenannten Verschwörungstheorien fallen jetzt komplett um und erweisen sich als wahr. So zum Beispiel die sogenannte Pandemie der Ungeimpften, eine der rhetorischen Propagandamechanismen, die genutzt wurden, um den Druck auf ungeimpfte Menschen zu erhöhen, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken, dass sie daran, und zwar sie ganz spezifisch, die Ungeimpften, daran schuld wären, dass sich die Pandemie so ausbreitet und dass sie überhaupt bestünde. Es ist die Pandemie der Ungeimpften.
Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften.
Es ist eine Pandemie der Ungeimpften.
Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften.
Und das ist einer von einigen Punkten, die sich nun als komplett falsch und damit als Lüge herausgestellt hat. Kian, du bist da, ich weiß nicht, wie fern du da drin bist.
Hi, Philipp.
Fandest du mein kleines Intro?
Ich fand dein Intro spannend. Es geht um die RKI-Protokolle. Für die, die nicht wissen, Robert-Koch-Institut ist ein wissenschaftliches Gesundheitsinstitut. Ganz wichtig hier zu differenzieren zwischen politischer und wissenschaftlicher Arbeit, die geleistet wird. Das heißt, das RKI liefert und im Aufgabenbereich des RKI lag es darin, zum Beispiel hier von einem Corona-Krisenstab ein Ergebnisprotokoll, über das wir auch sprechen werden, zu erstellen, in dem einfach nur erfasst wird, okay, welche Maßnahmen sind aus wissenschaftlicher Sicht nützlich und welche nicht. Ihr könnt euch das so vorstellen, unter dem Gesundheitsministerium steht das Robert-Koch-Institut. Das heißt aber nicht, dass das Robert-Koch-Institut die Maßnahmen, die es für als aus wissenschaftlicher Sicht ermessen und relevant empfindet, so auch umgesetzt werden, sondern die politischen Entscheidungsträger, die lesen sich das dann durch, die lassen sich beraten von den Wissenschaftlern und basierend auf diesen Informationen, die sie dadurch erhalten, sollten sie im Idealfall dann ihre Politik bestimmen. Und das Interessante, was jetzt eben hierbei ersichtlich wird, ist, dass, wie gesagt, dieses Beispiel, ich würde das auch gerne einfach mal aufgreifen, das Narrativ der Pandemie der Ungeimpften, also dass quasi jeder, der sich nicht impfen lassen hat, damit andere gefährdet hat, dass Kinder ältere Menschen gefährdet haben, wenn sie sich nicht impfen lassen haben, dass ungeimpfte Menschen, die beispielsweise Profisportler waren, so andere Profisportler gefährdet haben, dass es Sündenböcke gab, die quasi unsolidarisch dargestellt wurden, dass das wissenschaftlich haltlos ist. Und das war schon dem Ministerium, dem Gesundheitsministerium, im Winter 2021 klar. Dennoch wurde es weiter verbreitet, dennoch hat der Gesundheitsminister damals, Spahn und auch der danach, Lauterbach, dieses Narrativ weiter befeuert. Und ich finde, alleine das ist schon ein massiver Skandal. Und ich muss ganz klar hier, bevor wir darauf eingehen, was hier alles gesagt wird, zwei Dinge sagen. Erstens, Hut ab an die Journalistin, die das ungeschwärzt veröffentlicht hat und die das in Kooperation mit einem Mitarbeiter vom RKI gemacht hat. Denn hier gab es quasi einen Whistleblower, der gesagt hat, nein, ich finde, das ist eine Schande, die über unser Institut hier hervorgeht. Wir müssen das so veröffentlichen, wie es in der Realität ist. Wir müssen quasi aufzeigen, dass wir die Politiker in dem Sinne davor gewarnt haben oder darauf hingewiesen haben, dass sie sich hier falsch verhalten gegenüber der Öffentlichkeit, aber es trotzdem ignoriert wurde. Das finde ich zum einen sehr respektabel. auch von der Person, die das geleakt hat. Es zeigt, dass in diesem Institut, im Robert-Koch-Institut, nicht nur quasi schwarze Schafe oder Personen gearbeitet haben, die das unter den Teppich gekehrt haben und mit dem Mainstream mitgegangen sind oder was auch immer die Politik vorgegeben hat, sondern dass es da auch gewissenhafte Menschen mit Moral gab, die dann das eben dazu beigetragen haben, dass es veröffentlicht wird. Und was ich als nächstes noch sagen möchte, ist eine Sache, über die wir ja öfter schon gesprochen haben, Philipp, und zwar, was beispielsweise von der Leyen, wir können uns daran zurückerinnern, auf der WEF als eine der größten, wichtigsten nächsten Probleme bezeichnet wird, die angegangen werden musste, und zwar Desinformation. Desinformation muss angegangen werden, Desinformation muss bekämpft werden. Und da muss ich ganz klar sagen, wir haben uns ja öfters darüber lustig gemacht oder es stark kritisiert, dass diese Aussage gerade von diesem Zirkel an Menschen kommt. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar hier an dieser Stelle sagen, Desinformation ist tatsächlich eine der größten Gefahren und das nicht nur von der Seite der privaten Medien, der sozialen Netzwerke, sondern wie wir jetzt hier erkennen können, auch seitens Politikern, die eigentlich eine Kompetenz beispielsweise hier im Gesundheitsbereich haben sollten und wahre Informationen verbreiten sollten, es aber nicht gemacht haben. Aus welchem Grund auch immer sich dagegen entschieden haben. Dementsprechend Desinformation, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich muss auch ganz klar sagen, wir beide beispielsweise, Philipp, wir sind ja auch damals noch, als wir unsere Podcasts ohne vorgefertigte Briefings, ohne Faktenchecks bis ins letzte Detail ausgearbeitet haben, sind wir auch Opfer von Desinformation geworden, in dem Sinne, dass wir auf Quellen gestoßen sind, diese in dem Moment als für wahr empfunden haben oder auch kurz Research gemacht haben und alles legit aussah, am Ende sich aber dann herausgestellt hat, dass es eben nicht der Fall war. Deswegen ja, Desinformation nicht nur auf Seiten sozialer Medien, sondern auch auf Seiten, was empfehlen uns die Medien und worüber sprechen die Politiker? Es gab ja auch eine Influencer-Kampagne, lasst euch impfen, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann...
Scheiße!
Zieht ihr quasi also, alle anderen Unschuldigen ja. mit in den Dreck.
Ja, was sagen wir dazu? Zur Influencer-Kampagne, da sind ja auch die Seiten raus und wir kennen auch Leute, die da mitgewirkt haben. Ich möchte das gar nicht so großartig kommentieren, nur insofern, wenn ich Geld genommen hätte dafür, dass ich für eine Kampagne geworben habe, bei denen die allermeisten Leute heute sagen, es ist ein großer Fehler, dass ich mich habe impfen lassen. Ich bereue es, ich habe massive Nebenwirkungen. Leute, die gestorben sind. Ich habe ja beim letzten Mal noch gesagt, dass ich Gott sei Dank noch niemanden in meinem engeren Kreis habe an Bekannten und Freunden oder Familie, die direkt betroffen sind, also lebensgefährlich betroffen. Das hat sich innerhalb der letzten Wochen massiv geändert. Ich habe einen Todesfall jetzt miterlebt, jemand, Sportlehrer, innerhalb von 8 Wochen von Krebsdiagnose zu Tod. Ja? Von kerngesunder Sportlehrer, Krebsdiagnose, wöchentlich konntest du das im Gesicht das Ablesen dieses Menschen mitbekommen, jetzt tot. Zweite Person, Brustkrebs, danach jetzt Hirntumor. Man weiß nicht, keine Ahnung, ob es da ausgeht. Ich kann nur sagen, lieber Gott, ich hoffe, dass es positiv noch für diesen Menschen ausgeht, aber und ich kenne dritte Person und ich rede jetzt von allen von Menschen, die haben das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht. Ja? Teilweise Mitte 30, dass es nicht denkt, okay, das sind jetzt alte Leute. Dritte Person, Schlaganfall. Mit 28 Jahren Schlaganfall. Aber okay.
Thrombosen auch, Philipp. Wir erinnern uns zurück an diesen Fall des bekannten Sportlers, der ja deutschsprachig war, beziehungsweise ich glaube Österreicher, ich kann mich nicht mehr erinnern, der auch jung und fit war und dann Blutgerinnsel hatte plötzlich wegen der Impfung. Und auch diese Nebenwirkung, das werden wir auch gleich sehen in den RKI-Files, auch das schien zumindest in gewissem Maße unserem Gesundheitsministerium bekannt gewesen zu sein.
Ja, und deswegen nochmal zurück zu dieser Kampagne. Wenn ich Geld genommen hätte dafür, dass ich rausgehe und den Leuten empfehle, sich an einem Genexperiment zu beteiligen und sagen, mach das bitte, weil man mir monetär dafür Geld gegeben hat, das wäre etwas, wo ich definitiv Probleme hätte, damit zu leben. Und deswegen all die Dinge, die man uns vorwirft, dass wir sehr kritisch sind, dass wir die Wahrheit verbreiten, dass wir über Dinge reden, die unangenehm sind, die sich viele Podcaster, die meisten, nicht trauen. Diese Vorwürfe nehme ich gerne mit. Alles wunderbar, kann ich gut damit leben. Womit ich nicht leben könnte, ist auf dieser Liste wieder gefunden zu werden, wo Leute sehen jetzt, dass ich dafür geworben habe, dass Leute sich impfen lassen, weil man mir Cash gegeben hat dafür. Aber okay, so trifft halt jeder seine Entscheidungen. Schauen wir uns doch als allererstes
wohlgemerkt,
mal...
Wohlgemerkt, Philipp, Ganz kurz noch an diesem Punkt, man muss wohlgemerkt aber auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, viele dieser Influencer waren nicht nur unwissend, sondern dachten in dem Moment, ich mache das moralisch Richtige.
Ja, aber schön.
Ich mache jetzt das, was besser für die Gesundheit des Allgemeinen ist. Und da will ich auch ganz kurz, sorry, bevor ich dich aussprechen lasse, es gab ja mal, das habe ich von Candace Owens gesehen, einen Clip, wo sie erklärt, dass es ein CIA-Experiment gab, bei dem 17 CIA-Agenten mit einer 18. Person, diese 18. Person ist eine zufällige Person auf der Straße, in einen Raum gepackt wurden. Und die 18. Person denkt, dass alle Personen in diesem Raum einfach zufällige Personen von der Straße sind. Und in diesem Experiment ist Folgendes passiert: Jede Person hat ein Blatt Papier gesehen mit einem Symbol drauf. Und das Symbol war entweder ein Dreieck oder ein Rechteck. Und jede Person hat dieses Blatt unabhängig von der anderen Person einmal kurz gesehen. Das heißt, Person 1 sieht das Blatt, Person 2 sieht das Blatt, Person 3 sieht das Blatt, bis zur Person 18. Und jede Person hat einfach nur eine Aufgabe gehabt, zu sagen, was ist auf diesem Blatt Papier, welches Symbol. Und Person 1 bis 17, die CIA-Agenten, haben alle, obwohl auf dem Blatt Papier ein Dreieck offensichtlich zu erkennen war, gesagt, Rechteck, 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 bis es zur 18. Person kam. Und diese 18. Person sitzt in diesem Raum mit 17 anderen Personen und denkt, das sind einfach zufällige Personen. Die sagen alle Rechteck, Rechteck, Rechteck. Dann sieht die 18. Person das Blatt und es ist immer noch ein eindeutiges Dreieck. Und was sagt die 18. Person? Rechteck. Warum sagt sie Rechteck? Weil sie nicht die einzige verrückte Person im Raum sein will. Weil sie nicht die Person sein will, die plötzlich den Status quo anzweifelt. Und das ist ein Experiment, was so auf unsere jetzige Welt zu übertragen ist, in dem Sinne, wenn die Medien und alle Menschen, die ja moralisch eine höhere Ansicht oder von der Regierung, all diese Menschen sagen, A, dann bist du der, der B sagt, ja plötzlich der Verrückte. Und dann, wenn du plötzlich B sagst, stellst du dich ja dagegen. Das heißt, es bedarf schon nicht nur irgendwo auch die Informationen, die man haben muss, um zu sagen, nee, ich stelle mich dagegen, sondern auch irgendwo den Mut zu sagen, hey, nein, ich sehe hier kein Rechteck, ich sehe ein Dreieck und ich weiß nicht, warum ihr alle Rechteck sagt, aber ich sage einfach das, was ich sehe.
Aber Kian, wir sagen, es ist ein scheiß Dreieck. Auch wenn 5000 andere sagen, es ist ein Rechteck. Warum sind wir anders? Weil es Mut, Charakter und Rückgrat braucht. Wenn diese Leute das nicht haben, dann sind sie eben wie der tote Fisch, der mit dem Strom schwimmt. Und es sind nur die toten Fische, die mit dem Strom schwimmen. Ja? Das sind die Leute, die gar keine eigene Meinung mehr haben, die nur in Richtung Staat schauen. Und wer zum Fuck hat bitte gedacht, dass der Staat an der Gesundheit seiner Bürger interessiert ist? Seit wann das bitte? In der Geschichte der Menschheit. Seit wann war das bitte so? Bitte nennen wir mal ein einziges Beispiel. Ja, aber jetzt starten wir mal durch. Schauen wir uns mal das einleitende Wort gerade an von Welt-TV. Und wir sehen jetzt plötzlich ganz, ganz neue Worte, komplett neue Töne, die angeschlagen werden. Wer ist denn jetzt aktuell der Gewinner der ganzen Situation?
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Meine Welt, meine Meinung. Bei uns im Studio ist heute Hans-Ulrich Jörges. Schönen guten Abend.
Freue mich sehr, guten Abend.
Ja, wir schauen natürlich gleich auf die Gewinner des Tages, der Woche. Und da müssen wir einen Blick zurückwerfen in die Corona-Zeit. Ist ja schon eine Weile her.
Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn die Gewinner sind für mich die Ungeimpften der Corona-Zeit. Die sind ja jetzt rehabilitiert worden. Und zwar, da gibt es nichts mehr dran zu deuteln. Es hat sich nämlich herausgestellt, bei der Öffnung der ungeschwärzten Protokolle des Krisenstabs beim Robert-Koch-Institut, dass schon im November 2021 von denen höchstinstanzlich festgestellt worden ist, dass der Spruch, die Pandemie sei eine Pandemie der Ungeimpften, nicht korrekt ist, wörtlich nicht korrekt. An der Pandemie sei die gesamte Bevölkerung beteiligt, auch die Geimpften. Jetzt muss man sich mal vor Auge halten, was das für die Ungeimpften bedeutet hat damals. Da gab es ja diese 2G-Regelung, dass nur Geimpfte und Genesene sich frei bewegen konnten. Und die Ungeimpften durften nicht ins Kino, nicht ins Theater, nicht ins Konzert, nicht ins Restaurant. Die durften gar nichts außer arbeiten, obwohl sie jeden Tag sich testen lassen mussten. Das war ein ziemlicher Hammer. Und einen solchen Eingriff in Freiheitsrechte von Menschen habe ich in dem Land für völlig unmöglich gehalten. Aber es ging eben durch, weil alle glaubten, das sei so. Und die sind ja außerdem in einer Art und Weise beleidigt, beschimpft und runtergemacht worden, dass man sich da im Nachhinein nur schämen kann für. Und nun komme ich gleich zur zweiten Kategorie, die Verlierer des Tages. Das sind all diejenigen, die diesen Satz von der Pandemie der Ungeimpften vor sich hergetragen hatten. Herr Spahn, der Gesundheitsminister, Herr Söder, Herr Lauterbach, Herr Ramelow von den Linken und, hört, hört, der Bundespräsident, Herr Steinmeier, hat das auch verbreitet, höchstinstanzlich sozusagen. Das ist einfach eine unmögliche Geschichte und ich finde, die müssten Sie jetzt dafür öffentlich entschuldigen. Ich möchte mal sehen, dass einer aufsteht, den Mumm hat und zu sagen, ich habe mich geirrt damals, es tut mir leid, ich sehe jetzt, was vielen Menschen dadurch passiert ist, ich entschuldige mich. Spahn hat ja relativ früh gesagt, wir erinnern uns alle an den Satz, wir müssen uns viel verzeihen am Ende der Pandemie. Ja, dann soll er doch mal anfangen, soll er doch mal um Verzeihung bitten. Damit rechne ich jetzt.
Ja, was können wir jetzt hier für neue Töne vernehmen? Ich meine, die Ungeimpften wussten das ja schon lange, dass sie die Gewinner der ganzen Situation sind. Auch wenn man sich vielleicht teilweise nicht so gefühlt hat, sie sind gesund und sie können nachts wahrscheinlich deutlich besser schlafen als Leute, die eine andere Entscheidung getroffen haben. Das muss man einfach mal so sagen können. Ja? Man sieht jetzt plötzlich ganz, ganz neue Töne werden hier angestimmt. Und es ist aber so, wie es immer ist in diesen Situationen, egal wie groß der Betrug, wie groß der Fehler oder wie groß die Lüge, am Ende ist es halt, wir haben uns geirrt, es ist dann doch wohl ganz anders gewesen. Da muss ich mal als allererstes zu diesem ganzen Thema dieser Situation, Seuchenschutzbehörde, RKI, ungeschwärzte Protokolle, mal eine Frage stellen. Warum bei Veröffentlichung der ersten Version, warum waren da so viele Passagen geschwärzt? Wenn ich als Staat wirklich positives Interesse an der Entwicklung meiner Bevölkerung und an deren Gesundheit habe, ich bin wirklich daran interessiert, dass es den Menschen gut geht. Ich bin kein Lügner, ich versuche nichts zu verheimlichen, dann muss ich keinerlei Schwärzungen bei Dokumenten vornehmen, sondern ich kann sagen, hier sind meine Dokumente. Ich kann die ganz transparent hier auslegen, überhaupt kein Problem. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und deswegen müssen wir nichts verheimlichen. Warum wurden diese Dokumente geschwärzt, so viele Passagen davon? Schwärzen tut nur jemand, der etwas verheimlichen will, nicht jemand, der ganz transparent mit der Sache umgeht. Und verheimlichen und verdrehen ist das, was sie dem politischen Gegner immer vorwerfen, jedoch selbst tun. Ja? Das ist mal so einer
der Punkte. Dazu muss man ganz kurz sagen, Philipp, für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, worüber Philipp redet, denn schon im Mai 2021 wurde unter der Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz die Freigabe dieser Dokumente beantragt, damit man nachvollziehen kann, warum im März 2020 vom RKI die Verschärfung der Risikobewertung von dem Ganzen von mäßig auf hochgestuft wurde. Und dadurch dann quasi die Grundlage für sämtliche Lockdown-Maßnahmen, Einschränkung der Teilnahme am öffentlichen Leben von Ungeimpften und eben auch die ganzen Gerichtsurteile, die sich darauf beziehen, warum sich das geändert hat. Und wenn du unter diesem Vorwand Informationsfreiheitsgesetz diese Dokumente veröffentlicht, die dann aber plötzlich geschwärzt sind in den wichtigen Teilen, ja, was bringt das Ganze denn dann?
Absolut, so ist es. Und Jahre später, ja, also, ich meine, es sollte so langsam den meisten Narren und Schafen, und das sage ich ganz bewusst so in diesem Land, die da nachgelaufen sind und die meisten von ihnen das jetzt bitter, bitter bereuen, dass sie es machen, aber trotzdem an vorderster Front dabei waren, jegliche Leute, die sich dagegen gestellt haben, zu diffamieren, zu verhöhnen, ihnen vorzuwerfen, sie scheren sich nicht um die Gesellschaft, das sind Außenseiter, denen ist die Gesundheit der anderen egal, obwohl wir jetzt wissen, dass all das falsch war. All diese Behauptungen stimmen nicht. Von Anfang an wurde behauptet von solchen Leuten wie einem Dr. Sucharit Bhakti, die gesagt haben, wie gefährlich das Ganze ist und dass die wahre Gefahr vom Impfstoff ausgeht, nicht vom Virus. All diese Leute sind fertig gemacht worden. Die ganze Intensivbettengeschichte, wir erinnern uns daran, die Impfung schützt vor Ansteckung. Ja? Das ist die erste Behauptung gewesen. Die Impfung schützt vor Ansteckung. Sie hat nie vor Ansteckung geschützt. All diese Geschichten sind Bullshit. Die Pandemie der Ungeimpften war nie eine Pandemie der Ungeimpften. Ja? All das zerfällt allem, jetzt. Ich bin ja.
Vor allem, es wurde ja behauptet, dass es vor der Ansteckung anderer schützt. Also das ist ja hier das Relevante. Deshalb keine Teilnahme am öffentlichen Leben, damit die Ungeimpften ja nicht die anderen gefährden. Deswegen ist es ja dann quasi dieses Narrativ von ein solidarischer Akt mit den Älteren, mit den Kranken und mit den Schwachen der Gesellschaft.
Ja, und wir können auch weitergehen, hat jetzt nichts mit der Bundesregierung zu tun, aber wir wissen ja, was an Maskendeals verdient wurde. Millionen über Millionen, die von Steuergeldern, also wir Bürger, die ohnehin stark belastet sind, mussten die ganzen Maskendeals bezahlen, aber auch die Forschung in der Pharmaindustrie bezahlen, damit die wiederum Multimilliardengeschäfte machen dürfen. Und dann stellt sich ein Dr. Fauci in den USA hin bei der Befragung des Kongresses, wo befragt wird, welche wissenschaftliche Evidenz gibt es denn bitte, dass Maskentragen wirklich vor einer Ansteckung schützt? Und dann sagt er, die gibt es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass das so wäre. Ja, also auch das, die ganzen Leute, ich war von Anfang an, habe immer gesagt, und da bin ich bin kein Arzt, sondern es ist mein Verständnis der Menschheit gewesen, mein kritisches Denken, dass ich gesagt habe, guck dir die ganzen Schwachmaten an, guck sie dir an, wie sie, wenn ihnen gesagt wird, zieh dir die Maske über den Kopf, die hätten sich die Maske über den Kopf gezogen, die hätten sie sich auch über den Rücken gezogen, wenn es ihnen gesagt worden wäre, ja, weil sie einfach nur Nachläufer sind, mehr nicht. So, und dann sehen wir jetzt auch das Narrativ fällt auseinander. Und das Einzige, was wir bisher nicht sehen, und darüber sprechen wir später noch, ist irgendeine Form von Konsequenz. Was hier gemacht wurde, ist Schaden angerichtet für die Gesellschaft, Belastung in Multimilliardenhöhe für den deutschen Steuerzahler, ein Riesenschaden für die Wirtschaft, ja, durch die ganzen Lockdowns, quasi der Wirtschaftsmotor, wenn wir uns das als Lokomotive vorstellen, das braucht Ewigkeiten, wenn du den mal gestoppt hast, welchen Kraftakt es braucht, um diese Lokomotive wieder zum Laufen zu bringen. Ja? Wie viele Leute sind pleite gegangen? Wie viele Leute sind in den Selbstmord getrieben worden? Wie viele Leute sind vereinsamt, durften sich von ihren eigenen Angehörigen in den Altenheimen nicht mehr verabschieden? Weil das ist ja alles viel zu gefährlich. Ja. Und das sind Verbrechen, die begangen worden sind, die können wir noch gar nicht beziffern. Wo sind die Konsequenzen? Also was ist das für ein Rechtsstaat? Ein Rechtsstaat, in dem es keine Konsequenzen für die Täter gibt. Das ist nicht meine Definition vom Rechtsstaat. Schauen wir uns doch dazu mal gerade von der Tagesschau an, zu den ersten RKI-Protokollveröffentlichungen, der RKI-Files und der Skandal, der keiner ist. Denn es gibt ja gar keinen Skandal. Das ist jetzt die aktuelle Schiene, die sie fahren. Wo ist der Skandal? Man sagt quasi einfach, ja gut, aber ist doch alles in Ordnung, ist doch alles kein Problem.
Hier steht Folgendes, ich lese vor, Stand 25.03.2024. Bisher unveröffentlichte Protokolle des Robert-Koch-Instituts zur Corona-Pandemie sorgen derzeit für Aufsehen. Allerdings sind die Inhalte laut Experten weit weniger brisant, als vor allem in Querdenkerkreisen behauptet wird. Damit geht das Ganze los. Lass uns vielleicht, Philipp, wir sind ja jetzt viel darüber drauf eingegangen, was die Konsequenzen aus der Veröffentlichung dieser Files für uns bedeutet. Aber wir haben gar nicht erklärt, was denn Punkt für Punkt wirklich in diesen Files drinne steht. Deswegen würde ich sagen, lass uns dadurch direkt mal drauf eingehen. Und dann kann jeder für sich selber entscheiden. Und ihr könnt auch gerne diesen Tagesschau-Artikel lesen zur Einordnung. Und der ist unten verlinkt. Wir verlinken immer alle Quellen, damit ihr vielleicht für euch selber entscheiden könnt. Ist das kein Skandal, der über den man nicht sprechen sollte? Oder ist es einer? Oder was auch immer ihr euch davon mitnehmt, bildet euch eure eigene Meinung. Glaubt niemandem blind, weder uns, weder noch der Tagesschau. Aber wir lesen mal jetzt, würde ich sagen, aus den Protokollen vor. Ich zitiere hier Protokolle 2021 vom 5.11.2021. In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in Kommunikation aufgegriffen werden? Fragezeichen. Dient als Appell an alle, die nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen. Sagt Minister bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann er nicht korrigiert werden. Also es ist damit gemeint, dass der fachliche Term falsch ist, Pandemie der Ungeimpften, aber nicht korrigiert werden kann. Dann geht's weiter. In der Kommunikation sollte aufgepasst werden, wie kritisch man über den Impfstoff kommunizieren will. Immerhin nach einem halben Jahr immer noch größer als 90% Wirksamkeit. Wenn 95% geimpft werden, sehe die Situation anders aus.
Ja, und wenn wir uns mal einfach nochmal hervorrufen wollen, wie diese Hetze, auch so ein Begriff, der heutzutage ja gerne genutzt wird, um damit politische Gegner zu diffamieren, die wirkliche Hetze kam von genau den Leuten, die trotz besseren Wissens nach außen hin kommuniziert haben, dass die Dinge ganz anders wären. Schauen wir uns mal ein Beispiel für widerliche Hetze an, gegen ungeimpfte Menschen. Das ist ein Meinungsbeitrag in der Tagesschau von der MDR-Journalistin Sarah Frühauf.
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten solidarisch waren, die sich haben impfen lassen. Die Einschränkungen sind notwendig, ohne Frage, wären aber nicht nötig gewesen, wenn mehr Menschen verantwortlich gehandelt hätten. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Wieder Gastronomen und Ladenbesitzer um ihre Existenz bangen. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Viel zu lange haben die politisch Verantwortlichen gezögert. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Sie halten aber wohl Angst, dass sich die Wut der Ungeimpften in Wahlergebnissen niederschlägt. Das war fahrlässig und auch deswegen ist es nun, wie es ist. Die Welle lässt sich nicht mehr aufhalten. Doch Deutschland muss raus aus der Corona-Endlosschleife. Denn irgendwann machen auch die Geimpften, die Solidarischen, nicht mehr mit. Haben auch keine Lust mehr, sich an die Anti-Corona-Maßnahmen zu halten. Die Politik muss ihnen eine Perspektive geben. Ein Winter wie dieser darf sich nicht wiederholen. Wie das geht? Unser Nachbarland Österreich macht das vor. Mit einer Impfpflicht für alle, denen das medizinisch möglich ist.
Ja, da geht es um die Solidarität von Impfgegnern. Also man echauffiert sich darüber, wie diese solidarisch sind, sein können oder das selbst denken und wie unsolidarisch sie doch in Wahrheit sind. Und mit diesem Biss, mit dem dieses Video auch geführt wurde, finde ich super interessant, wie sehr man doch mit Überzeugung etwas sagen kann, während man komplett falsch liegt. Und wir wissen heute, dass es erstens mal falsch war und dass sie von Anfang an wussten, dass es falsch ist. Wir wollen mal gerade eine weitere kurze Kompilation einblenden, die zeigt, wie man sich hier nach außen hin geäußert hat.
Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum.
Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet und sollten eigentlich nicht hier sein.
Impfen in der Apotheke, mehr 2G, neue Kontaktbeschränkungen, ein weitgehender Lockdown für Ungeimpfte. Was denn sonst bei diesen Corona-Zahlen?
Nein, wollen wir ungeimpften Leuten, wenn sie in Quarantäne gehen, weiterhin die Lohnfortzahlung geben, ja oder nein? Müssen wir mal entscheiden. Ich bin dafür, dass wir ihnen sie nicht mehr geben.
Ganz klar heißt das auch, dass wir Einschränkungen brauchen, insbesondere für diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Denn darüber gibt es gar keinen Zweifel. Der Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her.
Ja, ich finde, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, aber ich meine, wir können auch hier, während ich spreche, einfach noch ein paar Schlagzeilen einblenden, wie beispielsweise hier, Thüringen gehen die Betten aus, Ramelow droht Ungeimpften mit Klinikabweisung, dann geht's weiter, Pandemie der Ungeimpften, Merkel und Söder drohen mit Lockdown für Impfverweigerer, wir gehen weiter, Strack-Zimmermann, hier, Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren, das ist ein Zitat von ihr. Und so könnte man weiter und weiter gehen. Ihr habt es jetzt gerade gesehen. Interessant, wie ich finde, Christian Drosten, der hat zum Beispiel am 10. November 2021 diesem Narrativ tatsächlich widersprochen. Er sagt hier, es gibt im Moment ein Narrativ, das ich für vollkommen falsch halte. Die Pandemie der Ungeimpften. Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften. Wir haben eine Pandemie und wir haben Menschen, die noch sehr gefährdet sind, die älteren Ungeimpften und so weiter. Und widerspricht sich dann aber eine Woche später selber, auch hier eingeblendet, 18.11. Drosten, Covid-19, Krankheit der Ungeimpften, Kontaktbeschränkungen sinnvoll. Laut dem Virologen Christian Drosten ist es nun besonders wichtig, die Infektionszahlen der Ungeimpften schnell zu senken. Die Menschen ohne Immunisierung hätten ein viel höheres Risiko, ins Krankenhaus zu kommen. Dafür sollte ein Mix aus 2G-Regeln, erinnert ihr euch noch an diesen Begriff, mehr Auffrischimpfungen und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte genutzt werden. Also erst sagt er selber, nee, das stimmt nicht. Dann sagt er plötzlich eine Woche später doch, bitte 2G und Kontaktbeschränkungen. Also ja, weiß ich auch nicht, was ich über diese Person denken soll.
Ja, also Thema Drosten. Der Tagesschau-Faktenfinder bezeichnete das Drosten-Papier mit dem Titel, Zitat, Empfehlung für den Herbst. Ein Plädoyer für Pragmatismus und Fokussierung im Kampf gegen die zweite Welle. Relativierend als Gedankensammlung. Ja, also sie relativiert seine Aussagen und bezeichnet diese als eine Sammlung seiner Gedanken. Als Gedankensammlung könnte man beispielsweise die Aussagen von Dr. Fauci zu Maske bezeichnen, denn das war es wirklich, es war sein Gefühl, es war eine Gedankensammlung, die dann weltweit so übernommen wurde, mit gigantischen Geschäften, die getrieben worden sind, Milliardengeschäfte. Und wir wissen, es gibt Verurteilungen in Deutschland wegen Korruption, weil sehr viele Politiker dann plötzlich ganz, ganz eng dran waren, wenn es darum ging, von diesen Maskendeals auch zu profitieren. Ja? Also etwas zu tun, was vollkommen sinnlos ist, dadurch die Staatskassen, was wiederum Steuergelder ist, was wiederum unser aller Gelder sind, zu nutzen, um Dinge zu kaufen, die man gar nicht braucht, die im Zweifelsfall sogar sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Kian, hast du noch ein paar Sachen zur Pandemie der Ungeimpften?
Ja, also wie gesagt, das ist quasi endlos. Hier am 3. November zum Beispiel hat Spahn gesagt, dass die vierte Welle mit voller Wucht auf Deutschland zukomme. Und wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv. Und Karl Lauterbach hat auch gesagt, die Ungeimpften sind im Moment die Treiber der Pandemie, obwohl einige Virologen schon im November 2021 darauf aufmerksam machten, dass die Behauptungen, die von der Politik verbreitet werden, so nicht stimmen. Hier mal beispielsweise eine Quelle dazu eingeblendet. Der MDR hat auch einige Statements dazu gesammelt, die von Politikern dazu geäußert wurden. Tyrannei der Ungeimpften, Kontakte zu Ungeimpften meiden, raus aus dem gesellschaftlichen Leben und so weiter und so fort. Also ihr seht das jetzt hier alles eingeblendet. Ihr könnt euch auch noch zurückerinnern. Das wäre ja der Hauptgrund, das Hauptargument, wo ich auch selber, ohne mich, kann ich auch ganz fair hier an dieser Stelle sagen, ohne dass ich mich viel damit beschäftigt habe damals, weil es einfach kein Themenpunkt war, der für mich interessant war. In meiner Lebensphase zu dem damaligen Zeitpunkt ging es mir vor allem darum, Geld zu verdienen, zu arbeiten und mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mich interessieren und nicht irgendwie einen Deep Dive in ein Rabbit Hole zu machen und versuchen, wissenschaftlich zu widerlegen, was aus allen Ecken gegrölt wird. Deswegen war für mich ja auch dieses Argument von wegen, hey, möchtest du wirklich die anderen gefährden? Eins, was sehr compelling war, wo ich für mich dann gesagt habe, okay, das möchte ich aber jetzt noch weiter, weil es so compelling war, recherchieren und dann darauf basierend meine Entscheidung treffen. Wie auch immer, wie es jetzt hier weitergeht, wie hat sich Spahn dazu gerechtfertigt, denn im 5. November 2021 haben wir schon vorgelesen aus den Protokollen, dass es aus fachlicher Sicht nicht korrekt war. Am 25. Juli hatte Herr Spahn ein Interview mit ZDF heute. Da wird ihn Folgendes gefragt: Bei vielen entstand aber der Eindruck, dass man die Verantwortung, gar die Schuld für die Situation den Ungeimpften zuschieben wollte, hatte der Begriff nicht einen diskriminierenden Effekt. Spahn antwortet, was klar war und was auch das Robert-Koch-Institut immer wieder gesagt hat, das war die zentrale Botschaft. Wenn sich möglichst viele impfen lassen, geht es auch schneller in die Normalität zurück. Das mag auch moralischen Druck bedeuten haben für manche, die sich noch nicht impfen lassen. Aber das lag natürlich auch in der Pandemiezeit damals begründet. Und auch das Gesundheitsministerium wusste schon im August 2021, dass eine Impfung nicht vor der Weiterverbreitung von Corona schützt. Hier mal die Einblendung dazu. Außerdem, durch die von der Politik verbreitete Falschaussage wurden Ungeimpfte stigmatisiert. Hier auch wieder eine Einblendung. Ungeimpfte wurden als weniger intelligent wahrgenommen. Die Vorurteile gegen sie waren verbreiteter als Vorurteile gegen Migranten. Hier vom 25.02.2023. Ja, die Behauptung war, die Maskenpflicht basiert auf wissenschaftlicher Grundlage. Hier ist auch interessant, dazu hat Virologe Markus Stürmer bei der Tagesschau Folgendes gesagt: Es haben sich ja auch immer wieder Geimpfte angesteckt. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie Ungeimpfte, aber es hat natürlich den falschen Eindruck erweckt, dass die Ungeimpften die absoluten Pandemietreiber sind. Während in der Wahrheit, hier mal eingeblendet, RKI-Protokolle entlarven Söder keine fachliche Grundlage für Bayerns FFP2-Maskenpflicht. Könnt ihr jetzt hier auch einmal eingeblendet sehen. Auch das hatte keine wissenschaftliche fachliche Grundlage.
Ganz klar. Und Kian, das ist, ich erkenne da eben immer so diesen Kult. Ja, also es gibt ja einen Führerkult in Deutschland und ich meine jetzt nicht dem damaligen Führer den gab es dann natürlich im Dritten Reich, ja, da gab es definitiv einen Führerkult, aber es gibt jetzt auch dem Kult zu folgen, ja. Das ist in Deutschland ganz, ganz wichtig bei vielen Leuten, die einfach nicht selbstständig denken können, und je weniger selbstständig sie denken, desto mehr hängen sie dem an, folgen zu wollen, ja, wie die Schafe eben dem Hirten folgen, ja. Und wenn ich das damals sehe, ich weiß noch im Zug und so oder im Restaurant, da hattest du immer wieder Leute, ziehen Sie Ihre Maske an, da drüben, der trägt seine Maske nicht, ja, ihr Opfer. Und du hast da halt wirklich gemerkt, wer ist der selbstständige Denker, der sich Gedanken gemacht hat, und angenommen, einer trägt keine Maske und alle anderen tragen Maske und die sind überzeugt davon, dass das ihnen hilft. Dann kann es ihnen scheißegal sein, ob der eine Maske trägt oder nicht, weil sie sind doch geschützt davor. Ja, du bist doch geschützt, wenn du eine Maske trägst, wenn das der Fall sein sollte. Ja, und es gibt ja auch Leute, die haben sich 3 Masken aufgezogen übereinander. Fand ich besonders herrlich. Ja, wer also glaubt, dass das ihn schützt, dann muss doch genauso die Kritik. Wer glaubt, dass wenn er geimpft war, dass er dann geschützt wurde, dem könnte es doch völlig egal sein, ob einer ohne Maske rumläuft oder ob sich einer nicht impfen lässt. Weil er ist doch geschützt und er trägt doch die Maske und die schützt doch vor Ansteckung. Und die Impfung schützt auch vor Ansteckung. Ja? Und vor dem schweren Verlauf natürlich, auch ganz klar. Ja? Und natürlich kam das Virus auch aus einem Tiermarkt in Wuhan. Das ist doch der nächste Punkt, der heutzutage jetzt ganz klar offiziell übernommen worden ist. Wir haben das hier beispielsweise RKI, Reitschuster.de. RKI war künstlicher Ursprung des SARS-CoV-2-Virus bekannt. Robert-Koch-Institut wusste von Anfang an, dass die Geschichte, die Märchengeschichte, dass das von Fledermäusen oder anderen exotischen Tieren, die Chinesen, da ist man ja auch schön in den Stereotyp reingegangen, dass der Chinese quasi alles isst, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, ja, da sind sie schön reingegangen. Das ist doch diffamierend, oder, die Chinesen als Allesfresser zu bezeichnen. Aber was hat man sich gesagt? Ja, ja, genau, die Leute denken ja, die Chinesen, die essen alles, dann erzählen wir ihnen jetzt die Geschichte von der Fledermaus oder von so einem komischen Schalentier, die da rumliegen, und dann sagen, ja, das ist dann durch die Käfer ist das an verschiedene Leute raus. Das ist nicht sich irren, sondern von Anfang an wussten sie Bescheid, dass es eine Lüge war, und sie haben diese Lüge verbreitet, und jeder, der die Wahrheit gesprochen hat, wurde wiederum als Lügner, als Schwobler, als Aluhutträger, als Querdenker oder sonst was bezeichnet. Aber diese Leute haben Recht behalten. Und schauen wir nochmal hier einen weiteren Artikel von Alexander Wallasch. Protokolle enthüllen. RKI wusste wohl von Anfang an vom Laborursprung des Virus. Professor Dr. Roland Wiesendanger ist hier draus. Professor Roland Wiesendanger hat sich die von Ira Velasquez veröffentlichten RKI-Protokolle angeschaut und im Zusatzmaterial in den Beleg gefunden, dass RKI schon am 5. Februar 2020 davon wusste, dass das SARS-CoV-2-Virus im Labor entstanden sein muss. Der Artikel ist von Professor Dr. Wiesendanger. Kian, ich habe das letzte Mal erzählt, ich habe schon 3 Interviews von Wiesendanger gemacht. Wiesendanger stand im Rechtsstreit öfter schon mit der Regierung, gerade auch mit einem Drosten, weil er von Anfang an damals sich ins Fernsehen gesetzt hat, von Anfang an, und gesagt hat, dieses Virus ist kein irgendwie von Tieren übertragenes Virus auf irgendeinem Tiermarkt in Wuhan, sondern es kommt aus einem Labor in Wuhan, an dem schon seit Jahren verbotenerweise am Covid-Virus-Stamm geforscht wurde.
Genau, aber das, Philipp,
was ja das Logischste wäre.
Da haben wir ja öfter schon drüber auch gesprochen, aus reiner spieltheoretischer Sicht, aus politischer Sicht. Angenommen, du hast als Vereinigte Staaten von Amerika, das ist jetzt hier rein spekulativ, ganz wichtig, du hast ein Virenlabor in China, was du dort betreibst, und stellst Viren als Waffen her, und dann kommt einer dieser Viren wegen einem Unfall, vielleicht muss man muss ja nicht vom Schlimmsten ausgehen, man kann ja wirklich sagen, vielleicht ging das wegen einem Unfall dann raus. China, die Intelligence Services in China, die wissen ganz genau, dass du Amerika das dort entwickelt hast und dein Versagen dazu geführt hat, dass es rauskommt. Aber die wissen auch, oh, das ist in unserem Land. Das glaubt uns ja kein Schwein, wenn wir das einfach behaupten. Amerika sagt, wenn wir jetzt behaupten, das ist aber unser Virus, der rausgekommen ist, dann haben wir große Probleme mit unserer politischen Situation. Vielleicht sind das sogar Organe innerhalb der Regierung, die gar nichts mit der gewählten Politik zu tun haben. Wer weiß das schon? Und am Ende des Tages kommt dann das Briefing von Amerika rüber nach Deutschland und Europa und die sagen, hey Leute, so und so sieht's aus, aber aus politischen Gründen, weil das sonst zu einem viel größeren Schlamassel führt, dürft ihr das nicht veröffentlichen. Wer weiß, vielleicht ist das die Kette an Konsequenzen und die Spieltheorie dahinter.
Kieran, alleine die rechtlichen Konsequenzen, du musst ja überlegen, so viel hätten die gar nicht verdienen können, wie sie nachher mit Klagen überzogen worden wären, wenn Leute sagen, ich habe jetzt massive Schäden dadurch enthalten, dadurch, dass ihr an der Gain-of-Function-Forschung, was nichts anderes ist, als zu versuchen, Virusstämme noch gefährlicher und aggressiver zu machen. Das ist eben, man nennt das ja immer Defense, also Verteidigung, aber es ist nichts anderes, als Waffen herzustellen, Biowaffen. Ja, wenn man daran forscht, dass es dann höchst problematisch ist, wenn sowas rauskommt. Ob das jetzt durch Zufall war, selbstverständlich, oder ob es eine komplette Plandemie war, so muss man es ja jetzt wohl sagen, weil es einfach weltweit so schön koordiniert alles ablief.
Aber das, Philipp, wie gesagt, das sind so Punkte, die kann keiner sagen. Die kann keiner mit Sicherheit sagen. Deswegen sollten wir, worauf ich noch eingehen möchte, Philipp, was mir sehr, sehr wichtig ist, was ich hier noch erwähnen möchte, nochmal kurz zum Thema Masken. Weil es geht hier spezifisch um FFP2-Masken, die ja teurer waren, teurer in Anschaffung, teurer in der Beschaffung. Und da geht es darum Folgendes, dass diese FFP2-Masken eben nicht notwendig waren. Und das hat das RKI so angesehen. Die sind der Meinung, dass normale OP-Masken gereicht hätten und quasi nicht das Rauswerfen von viel Geld für FFP2-Masken notwendig war. Im Januar 2021 preschten die ersten Bundesländer vor. Markus Söder empfahl Mitte Januar als einer der ersten Politiker die FFP2-Masken in ÖPNV und Einzelhandel, die das Bayerische Kabinett mit Inkrafttreten zum 18. Januar beschloss. Wissenschaftlich gedeckt scheint diese Entscheidung nicht gewesen zu sein. Und in den Files vom 15. Januar 2021 steht, keine explizite Empfehlung/Verbot für das Tragen in anderen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, die FFP2-Maske sollte medizinischem Personal vorbehalten sein. Und im 16. Januar 2021 steht, keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Masken für die Bevölkerung vorhanden. Vom RKI heißt es am 29. Juli 2020, die Anwendung von FFP-Masken in der allgemeinen Bevölkerung wird dagegen nicht empfohlen. Als die Fallzahlen im Herbst steigen, heißt es am 30. Oktober 2020, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes. Dies könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und dazu will ich mal eine Sache ganz klar sagen, denn zum Beispiel für die Maskenkäufe muss sich zum Beispiel Herr Spahn rechtfertigen, denn im Jahr 2020 hatte er Lieferanten eine unbegrenzte Abnahme von Masken zu einem Preis von 4,50 Euro pro FFP2-Maske, die sich ja als laut dem Robert-Koch-Institut nicht notwendig entpuppt hat, so zugarantiert. Ich lese hier vor, ZDF heute gegen den Rat der Fachabteilung. Auch die Länder haben zu der Zeit bereits Masken gekauft zu niedrigen Preisen. Die Grünen sprechen von Verschwendung von mindestens 470 Millionen Euro, die Steuerzahler extra aufgebürdet bekommen haben. Zum Teil gibt Spahn sein unbedachtes Panikhandeln heute zu. Er sagt, wir haben es schlicht in der Not getan, weil man dringend Masken braucht und ich bin den Mitarbeitern bis heute dankbar, dass sie den Weg mit mir gegangen sind. So, da soll sich jetzt jeder für sich selber einfach mal denken, ob das aus Panik war, ob da vielleicht irgendwo die Incentives auch lagen, dass man da Masken verkauft oder nicht. Wer weiß das schon? Worum es mir jetzt bei diesem Maskenthema geht, Philipp, und da will ich, das finde ich, das ist die Problematik, wenn es um Masken geht, weil Masken grundsätzlich sind ja nichts Schlechtes. Ich gebe einfach mal ein Beispiel von mir persönlich. Ich bin jemand, ich habe ein schwaches Immunsystem. Ich bin noch nicht dem Ganzen auf den Grund gegangen, warum genau. Ich bin extrem gesund aktuell, seit ungefähr 3 Monaten würde ich sagen, extrem gesund. Ich tracke meinen Schlaf jeden Tag, ich optimiere meinen Schlaf, ich esse extrem viel unprocessed food, viel Proteine, gesundes Essen. Ich bemühe mich wirklich, meinen Körper gesund, ich bewege mich, so gesund wie möglich zu ernähren und zu halten. So, ich habe, seitdem ich ein Kind bin, ein schwaches Immunsystem. Wenn ich fliege in einem Flugzeug, dann werde ich fast immer krank, beziehungsweise ich bin dann angeschlagen danach. Ich habe dann Halsschmerzen, meine Nase läuft ein bisschen. Der Grund dafür könnte zum Beispiel sein, dass in einem Flugzeug aufgrund des geschlossenen Raumes und viele Menschen sitzen in diesem kleinen Raum, viel CO2 ein- und ausatmen, Viren verbreiten sich ja oder Bakterien in der Luft eher, wenn es eine schlechte Luftqualität hat. Das haben wir zum Beispiel auch in Orten, in denen die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, wie beispielsweise in Dubai. Das ist einer der Nachteile zum Beispiel, dass du vor allem im Sommer eine schlechte Luftqualität hast, weil es sehr, sehr schwül ist. Dann hast du den Sand. Das Ganze fängt sich dann eher in der Luft. Also umso höher die Luftfeuchtigkeit, umso schlechter die Luftqualität, umso eher sind diese Viren und Bakterien dann einfach in der Luft. Und für Menschen, die dann ein schwaches Immunsystem haben, ist das dann schädlich. Und dann ist es tatsächlich eine Entdeckung, die ich für mich selber getan habe, ist, wenn ich mich an Orten befinde, wo die Luftqualität schlecht ist, wie beispielsweise in einem Flugzeug oder in anderen Orten, wenn ich eine Maske trage in diesen Orten, habe ich zumindest so empirisch an mir selber getestet, ein geringeres Risiko danach, mich angeschlagen zu fühlen und schlecht zu fühlen. Das kann natürlich auch mit anderen Faktoren zusammenhängen, aber Masken haben auf jeden Fall, man merkt es ja auch in Krankenhäusern, in Orten, wo einfach viel potenziell Krankheit umhergeht, einen Zweck. Und ich glaube, worum es hier spezifisch geht, ist einfach, dass die OP-Masken in gewissem Ausmaß, in gewissen Orten, in gewissen geschlossenen Räumen zu einem gewissen Ausmaß notwendig gewesen wären, beziehungsweise nützlich gewesen wären, aber FFP2-Masken, da gab es da Leute, die haben sie alleine in einem Auto getragen. Das heißt, du sitzt alleine in deinem Auto und trägst eine Maske auf deinem Gesicht. Da muss man sich dann wirklich einfach nur fragen, was ist da passiert?
Wie geisteskrank bist du? Das ist die einzige Frage, die du stellen musst. Wie geisteskrank bist du, wenn du sowas machst? Ja? Und die Antwort ist einfach nur ja. Aber ich bin bei dir, Kian, ohne Frage, schau mal. Wer meint, er macht etwas, was gut für ihn ist, ohne andere Leute damit zu beeinflussen? Beispielsweise, du trägst eine Maske, weil du vielleicht dich selber krank fühlst. Auch du möchtest andere Leute nicht anstecken. Sieht man im asiatischen Raum viel. Völlig in Ordnung. Ich habe damit null Probleme. Probleme habe ich, wenn der Staat herkommt, von dem wir wissen, dass er lügt in der Sekunde, wenn er seinen Mund aufmacht, ja, und uns erzählen will, dass wir alle etwas machen müssen. Und wir erinnern uns damals noch, es wird keine Impfpflicht geben, bis zu der Sekunde, wo sie alle gesagt haben, es wird eine Impfpflicht geben, die dann im letzten Moment, Gott sei Dank, durch wen? Die Oppositionsparteien abgewendet wurde. Ja, auch nicht vergessen. Das sind die Demokratie abschaffen wollen. Die haben verhindert, dass wir eine Impfpflicht bekommen haben. Ganz knapp ist es gelaufen, dass man sich hier einfach im Klaren ist, wer mich zwingen will, dazu etwas zu machen, weil er sagt, das ist jetzt eine gute Idee, das ist wichtig, da bin ich sehr, sehr misstrauisch. Und wer mich zwingen will, irgendwas zu nehmen, von dem in der Vergangenheit bekannt ist, dass es mit der Wahrheit nicht zu ernst nimmt und sagt, das ist für deine Gesundheit, wir müssen das alle machen. Und ich sehe aber trotzdem, und es sind ja damals viele Berichte rausgekommen von Ärzten, die eben sehr, sehr kritisch waren, die gesagt haben, nein, das stimmt so alles gar nicht. Dann treffe ich meine eigene Entscheidung für meine Gesundheit. Meine eigene. Ich bin ein erwachsener, mündiger Bürger dieses Landes. Und da kommt keiner und zwingt mich. Und wenn es doch einer tut, dann ist das der wahre Feind der Demokratie. Das sind die Leute, die dich zwingen wollen, etwas zu tun, was gegen deinen Willen läuft. Ja, das geht nicht. Und ich denke, das sieht man hier jetzt auch ganz wieder, gerade eben.
Ein anderer Vorwurf, der auch, und da muss man wirklich sagen, das ist schon schwerwiegend und da sollte man auch auf jeden Fall drüber sprechen, ist, dass die Behörde, das RKI, nicht unabhängig wissenschaftlich arbeiten konnte. Dazu hat Ippen Media bereits berichtet über Dokumente, die darauf hindeuten, dass wesentliche Entscheidungen entgegen der Meinungen im RKI getroffen wurden. Durch die neuen Dokumente entsteht erneut der Eindruck, dass die Behörde während der Pandemie nicht unabhängig arbeiten konnte. Das RKI kritisiert das sogar selbst in dem Protokoll vom 10. September 2021. In der Sitzung ging es um die aktuellen Corona-Maßnahmen und eine mutmaßliche Einmischung von Minister Spahn. Und dazu steht auch aus der Frankfurter Rundschau, die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten werde sogar rechtlich geprüft, heißt es weiter. Also das steht in den RKI-Files, dass die Weisungsbefugnis des Ministers Dokumenten rechtlich geprüft werde. Das würde man ja nicht rechtlich prüfen, wenn er da nicht versuchen würde, Einfluss drauf zu nehmen. Aktuelle Einschätzung der RKI-Leitung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung zur Ergänzung dieser Empfehlung nachgekommen werden muss, da das BMG, Bundesministerium Gesundheit, die Fachaufsicht über das RKI hat und sich als Institut nicht auf Freiheit der Wissenschaft berufen kann. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist sofern eingeschränkt. Und das ist ja mal auch wirklich ein knaller Punkt, denn in Sachen Pandemie, in Sachen Krankheiten, da sollte es rein um die wissenschaftliche Lage gehen. Rein darum, was am besten ist, was am schlechtesten ist, was wirksam ist, was evidenzbasiert ist und was nicht. Und nicht darum, dass Politiker sich einmischen und Politiker über die Wissenschaft hinweg entscheiden, vielleicht sogar Dinge falsch darstellen und falsch aussprechen, obwohl sie es wussten, wie beispielsweise dieser Begriff Pandemie der Ungeimpften. Da kann man ja jetzt ganz klar sagen, dass es sich dabei um Desinformation gehandelt hat. Desinformation, die so von politischer Ebene rausgetragen wurde. Und dafür muss man ganz klar, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen Einordnung zu geben, weil es gibt mit Sicherheit viele Leute, die sagen und hören diesen Podcast und sehen das auch genauso. Und die sagen dann, hey, das ist eindeutig. Mir ist egal, welche Incentives die Politiker haben. Mir ist egal, was der Grund dafür war. Ich möchte, dass vor allem, wenn es um meine Gesundheit gehen soll, das Ganze wissenschaftlich und evidenzbasiert passiert. Und dem stimme ich persönlich, so wie ich hier sitze, zu. Da kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare wissen lassen, wenn ihr das anders seht. Aber worauf ich noch hinaus will, es gibt auch einige Leute, die diesen Podcast wahrscheinlich jetzt hier hören werden und vielleicht den Eindruck haben, dass wir oder ich nicht in der Lage bin zu verstehen, dass Politik auch seine Gründe haben kann, dafür gewisse Kommunikationsmaßnahmen beispielsweise zu ergreifen oder sich über gewisse, sagen wir mal, wissenschaftliche Daten hinweg durchzusetzen mit dem Hintergedanken oder mit der Erklärung, mit der Begründung, dass das vielleicht zur nationalen Sicherheit beiträgt. Ich verstehe das. Ich bezweifle aber, dass es in diesem Fall tatsächlich so in gewissem Maße dazu beigetragen hätte, in irgendeiner Weise, für ein größeres Positiv insgesamt. Das heißt, unterm Strich, wenn du Pro-Kontra abwägst, auf beiden Seiten spielt theoretisch, wage ich hier ganz klar zu bezweifeln, dass das, was hier politisch entschieden wurde, wo ich auch sagen muss, klar, ich weiß es nicht, aber dass das hier so das Beste war.
Ja, und ich denke, man muss hier auch ganz klar sagen, es gibt ja so viele Dinge, die das RKI, wie wir jetzt wissen, vorgeschlagen hat oder eingeschätzt hat, dass die Politik wiederum bewusst ignoriert hat. Ja? Und wir reden hier von bewussten Ignorieren, was wiederum dramatische Folgen hatte. Nehmen wir beispielsweise die Schulschließungen in Deutschland. Wir lesen gerade mal vor, Auswirkungen auf Kinder. Schulschließungen machten viele Kinder und Jugendliche depressiv. Das wissen wir, eine ganze Generation ist teilweise aufgewachsen. Schockstarre, ja.
Sozial isoliert, nicht in der Lage, soziale Kontakte zu knüpfen, nicht in der Lage mit Jungs, die mit Mädels reden können und so weiter und so fort.
Richtig. Und wir lesen jetzt mal hier Chefarzt, ein Zitat von einem Chefarzt. Seit Corona wollen mehr Kinder nicht mehr leben. Also die haben Suizidgedanken und viele von ihnen haben Suizid begangen, sich also selbst getötet, weil ihnen Dinge vorgespielt wurden, die so nicht der Realität entsprechen. Wenn wir uns jetzt einen Bericht aus China durchlesen, wo das Virus als erstes aufgetreten ist, Kinder laut einem Bericht aus China nicht gefährdet, das wussten wir ja auch gleich. Zitat Altersverteilung, Kinder 2% der Fälle in großer Studie, Kinderkrankenhaus bestätigt, alle ohne Komplikationen, also alle Fälle ohne Komplikationen, auch in Transmissionsketten nicht prävalent, Schulen, Kitas stehen nicht im Vordergrund, Kinder kein wichtige Glieder in Transmissionsketten, scheiden lange im Stuhl aus, aber unklar ob lebendes Virus, Rolle der Kinder eher untypisch, untergeordnet, anders als Influenza. Mehr Studien müssen erfolgen. So, RKI empfiehlt keine generellen Schulschließungen. Das Robert-Koch-Institut gibt also wieder eine Einschätzung raus. Unsere Politiker, die sich auf das Robert-Koch-Institut verlassen müssen, weil die kennen sich aus, die Politiker nicht. Was sagt das RKI zu den Schulschließungen? Zitat, bevölkerungsbasierte Maßnahmen, Großveranstaltungen grundsätzlich absagen, Schulschließungen in besonders betroffenen Gebieten, reaktive Schulschließungen in Gebieten, die nicht besonders betroffen sind, sind nicht empfohlen. Ein Tag später, Zitat, Virologe Drosten zu Epidemien, Veranstaltungsstopps und Schulschließungen in Kombination sind extrem effizient. Wir wissen also, es ist nicht so, einen Tag später wird von Drosten etwas anderes behauptet. Wieder einen Tag später, die AGI, also das ist die Arbeitsgemeinschaft Influenza, hat das RKI im Rahmen der geplanten Schulschließungen um eine Stellungnahme zur Rolle von Kindern als Überträgern gebeten. Es ist unklar, was die Konsequenz ist, wenn die Schulen jetzt für 4 Wochen schließen. Auch in ECDC-Webinar wurde gesagt, dass es derzeit keine genauen Daten zu Kindern gibt. Herr Spahn hat angeordnet, dass eine Passage zur Schulschließungen in den Kriterien für Risikoeinschätzungen von Großveranstaltungen eingefügt wird. An diesem Tag wurden die Schulen aufgrund eines politischen Entschlusses geschlossen. Wir hatten es dann also erlebt. Es ist ein Freitag der 13., der in die deutsche Geschichte eingeht. Nach einem Treffen der Kultusministerio-Konferenz am Tag zuvor spricht am 12.3., ein Tag, nachdem das RKI sich gegen generelle Schulschließungen äußerte, entschieden sich alle Bundesländer dazu, die Schulen vorerst zu schließen. Ja? Alle Informationen lagen grundsätzlich auf dem Tisch und man hat sich wohl besseren Wissens dazu entschieden, die Dinge doch anders zu tun. Zum Nachteil der Bevölkerung, zum Nachteil der Wirtschaft. Also den Eid, den die Politiker abgelegt haben, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, ist so ziemlich das Letzte, an was sie sich halten.
Das ist wirklich, wenn man das so hier liest, ist das wirklich tragisch, es ist beschämend irgendwo auch, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ganz klar, die Timeline sieht folgendermaßen aus. Am 11. März 2020 spricht sich das RKI laut Protokoll gegen generelle Schulschließungen aus. Am 12. März, einen Tag daraufhin, beschließt die Kulturministerkonferenz generelle bundesweite Schulschließungen. Jetzt muss man ganz klar schon mal sagen, diese Leute wussten es besser. Sie wussten es besser als jeder andere Laie, jede andere Person im Internet, jeder der Schwurbler, jeder sonst was im Internet. Diese Menschen hatten ja diese Briefings, die hatten ja Zugang zu diesen Informationen. Dann wieder einen Tag später, am 13. März, besagt das Protokoll, das RKI wurde im Rahmen der geplanten Schulschließungen um Stellungnahme zur Rolle von Kindern als Überträgern gebeten. Es sieht jetzt hier also für mich, ganz klar, meine Meinung, stark danach aus, als wurde quasi ein politischer Beschluss gefasst, den dann das RKI möglichst wissenschaftlich untermauern sollte. Und dann, wenige Wochen später, ich zitiere, Schulschließungen haben vermutlich keinen großen Einfluss auf die Kontrolle der Epidemie gehabt. Protokolle 2020, 24.04.2020, Seite 644. Ja. So. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, für die, die es nicht verstanden haben, noch einmal, was ist das RKI? Ich will es nämlich noch einmal hier ganz klar ausdrücken. Das RKI ist die zentrale biomedizinische Forschungseinrichtung der deutschen Bundesregierung. Das heißt, die Hauptaufgaben vom RKI sind Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, Forschung und Analyse und Beratung und Information. Das heißt, man kann hier ganz klar sagen, das RKI hat seinen Job getan. Das RKI hat erkannt, hat geforscht, hat analysiert und hat Informationen dazu gegeben und beraten. Wer hier versagt hat, war nicht das RKI. Wer sich hier gegen diese Informationen entschieden hat, war nicht die Forscher im RKI, waren nicht die Wissenschaftler, sondern es waren unsere Politiker.
Deswegen gebt den gleichen Leuten bei der Wahl demnächst wieder eine Stimme, definitiv zu empfehlen. Schauen wir uns jetzt mal die Impfung an, ja. Ganz großer Punkt für ganz viele Leute. Wir haben das in den letzten Podcasts, die wir darüber gemacht haben. Ich war selbst überrascht. Tausende Kommentare, Tausende, wo Leute gesagt haben, der ist gestorben aus meiner Familie, Schwester, Bruder, engste Familienmitglieder, wo ich selber gedacht habe, ach du meine Güte, was ist da los? Wie viele Leute sterben hier? Ja? Schauen wir uns das mal jetzt an. Impfung von Kindern. Auch wenn von STIKO die Impfung für Kinder nicht empfohlen wird, BM-Bundesminister Spahn plant trotzdem ein Impfprogramm. Protokolle 2021, 19.05.2021, Seite 608. Als nächstes, Pädiatrische Fachverbände stehen der Impfung von Kindern zurückhaltend gegenüber. Politik bereitet bereits Impfaktionen vor, damit die entsprechenden Jahrgänge zum Ferienende geimpft sind. Protokolle 2021, 21.05.2021, Seite 616. Nächstes. Zielgruppenspezifische Kommunikation. Wer sollte insbesondere adressiert werden? Primär junge Menschen. Diese verhalten sich anders. Es muss cool sein, sich impfen zu lassen. Protokolle 221, 14.07.221, Seite 785. Und genau deswegen hat man auch die Influencer genutzt und hat den schönen dick Cash auf den Tisch gehauen und gesagt, komm, setzt euch mal hier ein, lasst euch impfen, diese ganzen Kampagnen, weil man weiß, dass diese Influencer, die sie sich ausgewählt haben, haben viele sehr junge Fans, die hören auf die und damit brechen wir ihren Widerstand, damit kriegen wir sie auf jeden Fall dazu, dass sie sich doch impfen lassen, weil das Idol, der Influencer XY hat sich auch impfen lassen und der stellt sich vor der Kamera hin und erzählt da seine Geschichte. Ja? Also man sieht hier, intern gab es immer die Widersprüche, sondern sie haben sich einfach darüber hinweggesetzt. Kommunikation, BZGA, Zielgruppe, jüngere Menschen und Impfung, zum Beispiel Influencer Vaccination Challenge. Ja? Influencer Vaccination Challenge auf YouTube. Viele Aspekte des Themas könnten mit mehr Humor angegangen werden. Zum Beispiel Angst vor Impfnachwirkung thematisieren. Zum Beispiel hat Ed El Hotzo, den wir ja jetzt erst, der erst in Erscheinung getreten ist, weil er nach dem Trump-Attentat gesagt hat, Faschisten müssen erschossen werden und sich darüber aufgeregt hat oder sich quasi darüber lächerlich gemacht hat, dass der Trump, dass der Attentäter den Trump nicht umgelegt hat. Der ist ja jetzt rausgeflogen. Dabei hat El Hotzo bei seiner Impfung seine Impfreaktion thematisiert. Zitat Ende. Protokolle 221, 14.07.221, Seite 789. 16.08.2021, Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche durch STIKO. Sie wissen, es ist nicht gut, sie wissen, es bringt nichts, sie wissen, die Kinder sind nicht gefährdet, sie wissen, es gibt kaum schwere Reaktionen bei den Kindern, trotzdem Impfempfehlung ausgesprochen. Zurzeit ist auch eine Boosterimpfung von Kindern aus ministerieller Seite angedacht, obwohl dazu keine Empfehlung und teils keine Zulassung besteht. Protokolle 221, 15.12.221, Seite 1263. Das letzte, was ich jetzt noch vorlesen möchte. Es gibt keine Anzeichen, dass Impfungen an Ausscheidungen etwas ändern. Die fachlichen Empfehlungen werden beibehalten, solange es keine anderslautende Anweisung vom BMG gibt. Protokolle 222, 12.10.22, Seite 596. Das ist das Schöne an diesen ganzen geleakten Dokumenten jetzt, dass es hoffentlich auch viele der Leute, wenn sie den Mumm in den Knochen haben, die überall mitgeschwommen sind, überall mitgemacht hat, die anderen diffamiert haben, die sich das selbst jetzt durchlesen können und sich die Frage stellen, wie dumm und naiv war ich eigentlich, trotz besseren Wissens, all diese Dinge geglaubt zu haben. Und diese Frage muss man sich stellen. Ich gehe da gar nicht mehr heutzutage so rum, weil ich bin mit meiner persönlichen Wahl sehr zufrieden, die ich getroffen habe. Ich kann nachts gut schlafen, alles wunderbar. Der Punkt ist ja nachher. Das ist das, was ich immer sage. Jeder bekommt das im Leben, was er sich verdient hat. Alles hat Konsequenzen. Jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Es wirkt sich auf dein späteres Leben auf. Und da haben manche im Zweifelsfall sehr unangenehme Entscheidungen für ihr Leben getroffen.
Ja, es ist traurig irgendwo. Es tut mir auch irgendwo leid, für vor allem Kinder, die ja wahrscheinlich nicht in dem Alter sind, dass sie da überhaupt in der Lage sind, das selbst für sich differenziert zu erfassen und eine Entscheidung zu treffen. Kommen wir mal zum nächsten Punkt jetzt hier an dieser Stelle, Quarantänelager. Da gab es Folgendes in den Protokollen, die Diskussion, ob chinesisches Konzept der Isolierung von leichten Fällen außerhalb des Haushalts auch in Deutschland denkbar wäre, da aktuell viele Übertragungen im häuslichen Umfeld geschehen? Fragezeichen. Da dies eine deutliche Einschränkung der Grundrechte bedeuten würde, Deutschland nicht über das entsprechende Personal verfügt und noch keine entsprechenden Orte vorhanden sind, wäre das schwer umsetzbar. Protokolle 2020, Seite 1550. Das heißt, dass die deutliche Einschränkung der Grundrechte, die auch an anderen Stellen umgesetzt wurden, nicht umgesetzt wurden, weil es schwer umsetzbar war. Das heißt, theoretisch das gemacht wäre, wenn es möglich gewesen wäre. Das ist die Frage, die ich mir hier an dieser Stelle stelle. Ich muss aber auch sagen, Philipp, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann es aus chinesischer Sicht irgendwo nicht nachvollziehen, warum man diese Quarantänelager so drastisch durchgezogen hat. wenn man ja Daten und Informationen aus anderen Ländern hatte, die das Gegenteil gesagt haben. Ich habe so nur quasi eine Erklärmöglichkeit, die ich mir so denken kann, aber hinter der, also die, weiß ich nicht, ob ich die jetzt so auch annehmen möchte, aber vielleicht einfach, weil man, vor allem wenn man China ist und man beispielsweise Intelligence hat, dass dieser Virus aus einem amerikanischen Labor innerhalb von China entstammt oder amerikanischen Experimenten entstammt oder was auch immer, nicht mal Amerika, vielleicht einfach nur einem nicht-chinesischen Land, was China aber negativ gestimmt ist, dass man dann vielleicht einfach die Sorge und Angst hat, dass man sagt, okay, vielleicht wollen die uns targetieren und vielleicht wollen die uns einfach wirklich mit einem tödlichen Virus möglichst auslöschen. Und da sollten wir dann wirklich jede Maßnahme ergreifen, egal wie unstudiert und unsicher. Hauptsache, unsere Menschen verrecken uns nicht weg.
Ja, also wenn man, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass dies das Ziel des Staates ist, Menschenleben zu retten, weißt du, warum werden dann von diesen Staaten Kriege geführt und Leute quasi an die Front gekarrt, um sich gegeneinander zu töten? Da könnten wir jetzt
aber Philipp, jetzt das ist ja reden, das ist was anderes, finde ich. Weil guck mal, wenn du sagen wir mal, du hast die Angst, dass du ein Virus in deinem Land reingesetzt bekommen hast, rein spekulativ, der so bewusst dort platziert wurde, um deine Bevölkerung aussterben zu lassen, das ist ja ein Net Negative. Ja. Du hast nur Verluste. Richtig. Bei einem Krieg hast du aus spieltheoretischer Sicht, das ist ja der Grund, warum diese Kriege geführt werden, zwar auch nett Verluste an Menschenleben, die, weswegen wir uns ja immer gegen Krieg positionieren und sagen, Krieg, der einzige Verlierer sind unschuldige Menschen, weswegen Krieg immer sofort beendet und gelöst werden sollte. Aber die Politiker machen es ja, weil sie sagen, die Menschenleben, die sind zwar auf der einen Seite runter, aber dann haben wir hier wirtschaftliche Vorteile oder geopolitische Vorteile. Das heißt, sie sehen da ein Net Positive. Wenn aber wirklich in diesem spezifischen Fall hier ein Virus wird in mein Land geworfen und alle meine Leute sterben weg, dann habe ich ja nicht mal den wirtschaftlichen Vorteil.
Natürlich, aber guck mal, also das ist, jetzt spekulieren wir sehr viel und ich finde es ja gut, wir halten uns hier ständig nur an die Quellen und die Aussagen. Die Chinesen, ich meine, die wussten am allerbesten, was in diesem Labor gemacht wurde, weil es von Chinesen und von Amerikanern in einem Joint Venture geführt wurde. Es ist ein chinesisches Labor. Es gibt in China nichts, worüber die chinesische Regierung nicht Bescheid weiß. Ja, absolut gar nichts. Deswegen, vielleicht war es auch ein Test, wie weit können sie gehen mit ihrer Bevölkerung, die was die Einschränkungen angeht. Du konntest super viel testen, was Bevölkerungswiderstand angeht und so weiter. Was kann man mit den Menschen alles machen? Wie weit können wir es treiben? Ich denke, da haben sie sehr gute Erkenntnisse gewonnen für sich selbst, für zukünftige Dinge. Aber lesen wir mal noch ein paar Stimmen weiter. Karl Lauterbach. Zitat, das RKI hatte ohne dies vor, mit meiner Zustimmung die RKI-Files des Corona-Krisenstabs zu veröffentlichen. Jetzt geschieht es, ohne dass die Rechte Dritter, auch Mitarbeiter, vorher geschützt worden wären. Zu verbergen gibt es trotzdem nichts. Also, erst schwärzt man alles, wartet jahrelang nur unter größtem Druck, bis man mal eine Version rausgibt. Die ist dann komplett geschwärzt, um möglichst vieles im Dunkeln zu halten. Und dann, wenn es alles veröffentlicht wird, dann sagt man, ja, wir hatten ja ohnehin vor, das alles zu veröffentlichen. Wir haben zu verbergen, gibt es trotzdem nichts. Ganz klar. Nochmal Karl Lauterbach. Sachliche Artikel zur Formierung des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn, Pandemie der Ungeimpften, RKI-Protokolle. Die Formulierung war zugespitzt, aber vor Omikron belegten eben besonders die Ungeimpften die Intensivstationen. Das ist auch eine Behauptung, die ich ganz stark anzweifeln würde. Aber okay. Karl Lauterbach, ein weiterer sehr differenzierter Artikel von SZ von Christina Behrendt zu den RKI-Protokollen. Im Großen und Ganzen wurden die Empfehlungen des RKI natürlich beachtet. Das half uns, vergleichsweise gut durch die Pandemie zu bringen. Also, wir haben euch jetzt gerade eben in der letzten Stunde Stück für Stück nacheinander die ganzen Punkte vorgelesen, wie sie sich nicht an die Empfehlungen des RKI gehalten haben. Und dann setzt er sich hin und sagt, wir haben uns die meiste Zeit an die RKI-Vorgaben gehalten. Nee, habt ihr nicht. Habt ihr nicht.
So, bevor wir jetzt zum Fazit kommen zu dem Ganzen, wollen wir nochmal auf ein bisschen Kritik eingehen, einfach damit ihr das auch einordnen könnt, von beispielsweise Journalist Paul Schreyer, der den Rechtsstreit mit dem RKI bereits seit 2021 führt und scharf kritisiert hat, dass nicht abgewartet wurde, bis das RKI gerichtlich auch zur vollständigen, ungeschwärzten Veröffentlichung aller Protokolle aufgefordert wird. Dazu hatte die Journalistin dann auch Stellung genommen auf Twitter und hat sich dazu geäußert, dass es einfach an ja, Dingen wie beispielsweise den Timing, wann sie den letzten Datensatz bekommen hat, als auch persönlichen Dingen, wie beispielsweise, sie hat hier geschrieben, dass Bastians letztmöglicher Termin vor seinem Urlaub war und meine Familie war im Urlaub. Wie auch immer, das könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr wollt, ist auch unten verlinkt. Die Befürchtung, die jetzt hier aber erbracht wird, um da mal auf den Punkt zu gehen, ist, dass der Leak gezielt initiiert worden sein wurde, jedoch mit unvollständigen Dokumenten. Für das RKI und die Regierung wahrhaftig und ernsthaft schädliche Passagen könnten rausgenommen worden sein. Durch den jetzigen vollständig geglaubten Leak kann das RKI einen richterlichen Beschluss umgehen. Und da, das ist quasi...
Das könnte ich mir schon vorstellen.
Das ist ja, die Befürchtung.
Dass da viel heftigere Dinge drin
sind. Ja, das ist die Befürchtung. Außerdem gibt es ein bisschen Kritik zu der Journalistin, die das veröffentlicht hat. Und zwar soll sie wohl etwas zwielichtig in Sachen Verbindung vorher zu jetzt kritisierten Maßnahmen gestanden haben. Dass sie beispielsweise schon vor Corona in den Medien auftauchte, dass sie Corona-Masken nähte und verkaufte, dass sie medial wirksam an Klimademos teilnahm und dass sie merkwürdige Klimaslogans gepostet hat. Also hier, warum lese ich das vor? Einfach nur um die Kritik bzw. diese Befürchtung. Das wird damit quasi untermauert, dass gesagt wird, hey, das ist ein Inside-Job. Die haben das jetzt einfach nur gefiltert veröffentlicht, weil die richtig schlimmen Sachen, die haben sie dann rausgenommen. Aber das ist hier, wie gesagt, wir wollen das einfach nur zur Einordnung vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt hier glauben möchte. Ich finde, das, was jetzt veröffentlicht wurde, ist schon drastisch genug. Und auch dieser Prozess von ungeschwärzt, nicht ungeschwärzt, finde ich auch schon dramatisch genug. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich dem ganzen Glauben schenken muss.
Ja, kommen wir mal zum Fazit jetzt, um das Ganze abzurunden zum Schluss. Folgerichtig müssten eigentlich etliche Gerichtsurteile neu verhandelt und rückabgewickelt werden. Ganz klar. So zum Beispiel schon in Österreich geschehen. Zitat, 150.000 Euro an Corona-Strafen in Niederösterreich zurückgezahlt. Muss ja wissen, hier gibt es ja in Deutschland einige Ärzte, welche jetzt aktuell gerade im Gefängnis sitzen, weil sie Menschen, sie haben damit Dokumentenfälschung begangen, weil sie das Menschen eingetragen haben in ihre Dokumente, dass sie geimpft wurden und sie haben sie nicht geimpft. Sprich, sie haben falsche Angaben gemacht. Diese Leute argumentieren, dass sie damit unzähligen Menschen das Leben gerettet haben oder sie vor schwersten Nebenwirkungen, wenn die bei diesen Menschen aufgetreten worden wären, dass sie diese davor geschützt haben, dass sie also Helden sind. Die Gerichte urteilen, das sind Verbrecher, weil sie haben Dokumente gefälscht und argumentieren wahrscheinlich genau umgekehrt und sagen, deswegen, weil diese Leute dann nicht geimpft sind, vielleicht haben sie in Gefahr gebracht und sie haben gegen ihren ärztlichen Eid verstoßen und so weiter. Diese Leute sitzen im Gefängnis heutzutage. Ja. Weiterer Punkt, es ist bemerkenswert, wie kritisch einige Mainstream-Medien jetzt über die Corona-Zeit berichten, obwohl sie alle ausnahmslos mitgemacht haben. Daran bitte immer denken. Sie haben alle ausnahmslos mitgemacht. Die Propaganda der Regierung bzw. der supranationalen Institutionen wie die WHO, die World Health Organization, zu verbreiten. Und das ist so ein Punkt, den sehe ich jetzt in so vielen Dingen. Wenn ich mir nur heute die Schlagzeile der Bild-Zeitung anschaue, da siehst du so, Zitat, bei uns laufen schon 11-Jährige mit Messern herum, die Arche-Mitarbeiter fordern Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Ich sage das deshalb, jetzt super kritisch, jetzt kommen überall in den Nachrichten, abgestochen, ermordet, vergewaltigt. Es ist so viel, man kann es gar nicht mehr verdecken, alle reden sie drüber. Es sind meistens nordafrikanische Intensivtäter, warum wird nicht abgeschoben? Am Anfang haben sie alle mitgemacht, das gut geheißen. Erinnert euch alle noch an eine Armlänge Abstand, ja? Alles nur Einzeltäter. Jeder, der was dagegen sagt, der ist ein Rechtsradikaler, ein Hetzer, ja? Niedergeschrien hat man die Mahner. Was hat man mit einem Thilo Sarrazin gemacht, der das Buch geschrieben hat? Deutschland schafft sich ab. Wer würde ihm heute noch widersprechen? Ich will damit nur sagen, die Medien haben oftmals ein gutes Gefühl dafür, wann es genug ist und wann sie sich ändern wiederum mit ihrer Meinung. Sie kippen dann komplett um und dann wird die neue Geschichte eben verbreitet. Und jetzt ist eben, ups, das Spiel ist aus, es ist raus und jetzt, oh, wer hätte das denn wissen können? Was ist denn hier passiert? Ja, jetzt positionieren sie sich ganz anders, obwohl sie die Erfüllungsgehilfen der Politik waren. in dieser Zeit das Narrativ nach außen zu tragen in die Masse der Bevölkerung.
Puh, das sind mal wieder harte Worte hier von Herrn Philipp Hopf, so wie ihr ihn kennt und liebt. Ihr wisst ja, Philipp ist da gerne mal provokant. Andere bezeichnen das vielleicht irgendwo als polemisch, aber wir müssen gar nicht provokant sein. Wir können bei den reinen Fakten bleiben. Ungeimpfte wurden ohne wissenschaftlichen Beleg, man könnte sogar sagen mit Gegenbeweis, als Sündenböcke verurteilt und in ihrer Freiheit beschnitten. Die Gesellschaft wurde mit vermeintlicher wissenschaftlicher Evidenz in bestimmte Richtungen gedrängt. Und das ist passiert. Und am Ende des Tages, deswegen, ich möchte mich von diesem Begriff zum Beispiel Querdenker. Ich will jetzt nicht sagen, und wenn Philipp das sagt, meint er das auch nicht so, dass jetzt jeder Querdenker, der auch auf der Straße rumläuft und behauptet, die Erde ist flach, irgendwie richtig liegt mit seiner Verschwörungstheorie, sondern in diesem Fall ganz klar, ganz eindeutig lagen diese Personen richtig. Und ich bin mir auch sicher, dass viele dieser Personen, die sich nicht impfen lassen haben oder die beispielsweise einen Impfpass gefälscht haben oder sich gegen Masken vehement gestellt haben, dass die nicht das Ganze gemacht haben, weil sie jetzt irgendwie zwangsläufig wussten, dass es alles Schwachsinn ist, sondern weil sie vielleicht einfach wirklich, vielleicht sogar negative Absichten hatten. Aber ein Großteil der Menschen, die sich dagegen gestellt hat, die das vernünftig erklärt hat, begründet hat, der wurde mit diesen Menschen in den gleichen Topf gepackt. Alle wurden quasi einkategorisiert als gefährlich, als negativ, vielleicht auch irgendwo Feinde der Demokratie oder wie auch immer man das heutzutage bezeichnet. Und da muss man sich ganz klar bewusst darüber machen, das nächste Mal, wenn so etwas passiert, dass man in der Lage ist, das erstens zu differenzieren und zweitens auch in der Lage ist, irgendwo selber nachzudenken und sich nicht eben einfach auf die Meinung zu verlassen, die einem so vielleicht von irgendwelchen Influencern, die in Werbekampagnen das Ganze erklären oder auch dem Gesundheitsminister. Das ist ja das Harte an der Situation, Philipp, und das Erschreckende an der Situation ist ja, dass unser Gesundheitsminister damals, Jens Spahn, und dann auch der Nächste, der Nachfolger, Karl Lauterbach, beide falsche Dinge verbreitet haben, obwohl sie es besser wussten. Und dann sitzt man da als Bürger des Landes und denkt sich, wenn ich nicht mal mehr dem Bundesminister für Gesundheit trauen kann, mit seinen Informationen, mit dem, was er sagt, ja, wem denn dann? So sollte es nicht ablaufen. Und nochmal, um das hier ganz klar auszudrücken, das Robert-Koch-Institut, so wie ich das wahrnehme, hat sich absolut richtig verhalten, in dem Ausmaß, in dem sie es ja tun können. Weil das Robert-Koch-Institut sind keine Politiker, das sind auch keine konfliktfreudigen Menschen, das sind ja Forscher, die sind dafür da, um zu analysieren und zu forschen, Diagnostik, Prävention und dann eben zu beraten und Informationen weiterzugeben. Das sind keine Medienhäuser, das sind keine Marketingleute, das sind keine Politiker, die rausgehen und rumbrüllen, sondern die haben ihre Arbeit getan, nur wie dann mit dieser Arbeit umgegangen wurde. Von den Leuten, die in diese Position gesetzt wurden, von den Parteien, die gewählt wurden, das ist das Problem an der Situation gewesen.
Ich würde das ein bisschen kritischer noch betrachten. Man muss schon sagen, das Robert-Koch-Institut hat gemerkt, mit fortlaufender Zeit, welche Rolle sie hier zu spielen haben. Ja, sie dürfen zwar intern ihre Meinung sagen, aber die Politik macht ihr ganz eigenes Ding. Hätte man sich auch hinstellen können und sagen, okay, aus unserer Sicht ist uns die wirkliche Gesundheit der Bevölkerung, ist uns wichtiger als irgendwelche Politiker, die eine Agenda durchdrücken. Und wir äußern uns hier und widersprechen ganz laut und klar. Ja, dann wären wahrscheinlich die obersten Köpfe, die wären gerollt, die hätten sie weggenommen, wie mal, wir erinnern uns noch, damals gab es noch einen Chef von einer Versicherung, der sagte hier, wir haben massive Probleme, also der sprach total gegen die Agenda, der musste einen Tag später gehen. Aber es ist hier, man hat sich gebeugt, ja, man hat sich der Regierung gebeugt und das ist eben wieder dieses Mitlaufende, das ist eben wieder diese Obrigkeitshörigkeit. Und in so einer Sicht, wo es wirklich um Leben und Tod ging, ja, trotz besseren Wissens und Gewissens sich zu beugen, das halte ich schon für sehr, sehr kritisch. Und hier geht ja auch aus einer Sitzung am 10. September 2021 hervor, dass das RKI die politische Einflussnahme rechtlich prüfen ließ. Zitat: Am Donnerstag erfolgte vor Veröffentlichung der Aktualisierung des Kontaktnachverfolgungsmanagementpapiers eine ministerielle Weisung zur Ergänzung. Der neue Passus sorgte für Irritation auf Seiten der Länder. Eine derartige Einflussnahme seitens des BMG, also Bundesgesundheitsministeriums, in RKI-Dokumente ist ungewöhnlich. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeit von L1 rechtlich geprüft. Aktuelle Einschätzung der RKI-Leitung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung zur Ergänzung dieser Empfehlung nachgekommen werden muss. Das BMG, die Fachaufsicht und das RKI hat sich als Institut nicht auf Freiheit der Wissenschaft berufen. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Sie schätzen das selbst so ein und sagen, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik und des RKI müsste unabhängig sein, ist eingeschränkt, ist somit nicht gegeben.
Ja, das ist absolut bedenklich und ich bin voll deiner Meinung. Es muss Transparenz geben, es muss eine klare Trennung zwischen wissenschaftlicher Expertise und politischer Steuerung geben. Aber wir können ja jetzt nicht so reden, wie wir es gerne hätten, sondern so wie es war. Und so wie es war, ist das diese Protokolle quasi nahelegen, dass das RKI in einigen Fällen einfach der Weisung des BMGs, also des Bundesgesundheitsministeriums, folgen musste. Und das hat eben dann diese wissenschaftliche Freiheit beeinträchtigt. Und das wurde auch vom RKI kritisiert, weil am Ende des Tages strukturell gesehen auf staatlicher Ebene unterliegt das Robert-Koch-Institut dem Bund und die Aufsichtsbehörde des Robert-Koch-Instituts ist das Bundesministerium für Gesundheit. Das heißt, es wäre hier nochmal eine neue politische Debatte zu sagen, hey, das sollte unabhängiger sein, weil es ist ja eigentlich eine selbstständige Bundesoberbehörde und in Zukunft sollte das anders gehandhabt werden. Vielleicht auch hier ein gutes Fazit einfach für dieses Video. Was meint ihr? Ist diese Strukturierung, diese bürokratische Verzweigung so positiv, negativ? Ist sie vielleicht gewollt? Ist sie ungewollt? Sollte man was daran ändern? Ja, lasst uns da gerne mal eure Meinung in die Kommentare und lasst uns auch mal eure Meinung jetzt am Ende in die Kommentare. Ihr könnt euch gerne den Tagesschauartikel nochmal dazu durchlesen, ob das alles unter den Teppich gekehrt werden sollte oder ob diese RKI-Files doch relevant sind und man darüber sprechen sollte.
Ja, finde ich auch. Es war auf jeden Fall interessant. Es ist auf jeden Fall für mich kein großer, ich bin nichts von dem, was ich heute geäußert habe oder was ich vorgelesen habe, verwundert mich in irgendeiner Art und Weise. Es ist das, was ich, ihr wisst das, wer unsere Podcasts seit langem schaut, da wurde nichts Neues gesagt, was unsere persönliche Ansicht angeht. Es hat sich nur bestätigt jetzt in den Dokumenten selbst, dass all das richtig war. Deswegen Leute, um auch das den jüngeren Menschen mitzugeben, lasst euch nicht beeinflussen von anderen. Wenn ihr ein gutes Gefühl habt, auch ein Bauchgefühl für euch selbst, bleibt bei eurer Meinung, wenn ihr überzeugt seid. Lasst euch nicht vollquatschen von irgendwelchen anderen Leuten, auch nicht von uns. Ja. Kian und ich beanspruchen auch nicht für uns, dass wir immer Recht haben oder dass wir das Recht gebucht haben. Ja. Das haben wir nicht, sondern hier sind zwei Menschen, die aus ihrer persönlichen Lebenserfahrung anderen etwas mitteilen. Der es hören möchte, kann es sich anhören und der Rest kann es bleiben lassen. Ja? Aber wir machen es nach unserem besten Wissen und Gewissen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man einen guten Wertekompass hat und den nach außen trägt und zu seiner Meinung steht. So, war ein interessantes Thema. Wir werden am Freitag ein weiteres sehr interessantes Thema besprechen und zwar Elon Musk hat es ja schon geäußert, er nennt es den Woke-Virus. Kian, ist das so richtig? Woke-Virus, hat er das so?
Genau, er nennt es den Woke-Mind-Virus, aber ihr habt das alle mitbekommen. Olympische Spiele in Paris, Eröffnungszeremonie. Was ist da passiert? Wir werden darüber sprechen, wir werden über die Aussagen von Elon Musk zum Thema Woke-Mind-Virus sprechen, wie er das sieht. Und wir werden auch über unsere Meinung zu dem Thema sprechen. Deswegen, Leute, lasst gerne mal ein Abo da oder eben ein Follow oder einen Stern bei Spotify, wenn ihr diesen Podcast hört. Und nochmal ganz, ganz zum Abschluss, für die, die wirklich die treuesten Hörer sind, die das bis hierhin hören, wir brauchen euren Support, Leute, weil wir auch immer mehr merken, beispielsweise, wie lange werden bei unseren Podcasts noch Werbungen, beispielsweise auf YouTube, ausgestrahlt. Es gibt nämlich einige Podcast-Plattformen, bei denen qualifizieren wir uns gar nicht mehr für irgendwelche Werbung, obwohl die Werbung trotzdem läuft. Das heißt, ihr hört Werbung, wir kriegen aber keine Einnahmen durch diese Werbung, weil wir eben diese Themen ansprechen. Dementsprechend ist euer Support noch viel wichtiger als denn je. Einfach nur, damit mehr Leute den Podcast hören, damit man sich dann irgendwann vielleicht in Zukunft nochmal Gedanken darüber machen kann, wie man die Reichweite irgendwie monetarisieren kann, damit man das Ganze noch professioneller, noch besser und weiter fortführen kann. Aber einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das, was wir hier machen, auch mit Nachteilen einhergeht, die wir aber so in Kauf nehmen, weil uns das wichtig ist.
So ist es. Jo. Auf jeden Fall war es spannend. Wir danken für eure Unterstützung. Macht's gut, habt eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.